wenn sich jetzt Leute oft einmal erwarten, dass sie neben mir stehen und da kommt noch jetzt ein Kracher oder ein Witz nach dem anderen, dann werden sie vielleicht enttäuscht sein, weil ich bin nicht der Joe von Afing und ich bin ja nicht der Joe noch Peppen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die SWZ trifft. Heute mit mir, Silvia Sant'Andrea. Unser Gast heute ist Thomas Hochkofler. Er ist Comedian, Schauspieler und Regisseur. Und es freut mich sehr, ihn heute hier begrüßen zu dürfen. Hallo Thomas, danke, dass du dir die Zeit für dieses Gespräch nimmst.
Ja, hallo und danke für die Einladung. Ich freue mich.
Bevor wir so richtig loslegen, noch ein paar Worte zu Thomas Hochkofler. Thomas Hochkofler, Jahrgang 1974, ist im Saarntal aufgewachsen und lebt in Meran. Er gilt als einer der bekanntesten Schauspieler und Kabarettisten Südtirols. Gerade als Comedian dürfte er schon so einige unserer Hörerinnen und Hörer zum Lachen gebracht haben, zum Beispiel als Joe von Afing oder als Mojuner Peppen. Als Schauspieler stand Thomas Hochkofler bei mehr als 230 Stücken auf der Bühne, in Südtirol, aber auch außerhalb. Und als Regisseur hat er auch schon zahlreiche Theaterproduktionen betreut. Übrigens sind wir heute bei einer solchen vor Ort. Wir sitzen nämlich in der ehemaligen Weberei im Kapuzinergarten in Lana. Im Hintergrund hören Sie vielleicht ein paar Geräusche. Draußen wird nämlich gerade am Bühnenbild gearbeitet. In einer Stunde beginnen hier die Proben für das Stück Verkaufte Heimat. Thomas Hochkofler ist der Regisseur des Theaterstücks von Felix Mitterer. Vor einigen Jahren kam sein erster Film in die Südtiroler Kinos, nämlich Joe von Afing. Und 2027 soll der zweite Teil des Films erscheinen. Thomas, wir wollen heute nicht nur über deine Figuren und Projekte sprechen, sondern auch über dich abseits der Bühne, über Humor und auch über Lampenfieber. Zunächst einmal würde mich aber interessieren, wie der private Thomas Hochkofler ist. Viele Südtiroler kennen dich ja von deinen Auftritten abseits der Bühne und auch von deiner Arbeit als Regisseur neben und hinter der Bühne. Wie bist du denn als Privatperson? Wie würdest du dich beschreiben?
Normal. Fällt mir jetzt als erstes hin.
Der durchschnittliche Südtiroler.
Ja, irgendwie ganz normaler Mensch, unspektakulär vielleicht. Also wenn sich jetzt Leute oft einmal erwarten, dass sie neben mir stehen und da kommt noch jetzt ein Kracher oder ein Witz nach dem anderen, dann werden sie vielleicht enttäuscht sein. Weil ich bin nicht der Joe von Afing und ich bin ja nicht der Mojo noch Peppen. Und die Sachen, was ich, die Nummern, was ich mit dem mache, die muss ich mir alle skripten, die muss ich mir alle ausdenken. Also ich bin sicher ein Mensch, der gerne Gesellschaft um sich hat, der seine Freunde und engen Leute gerne um sich hat. Menschenmassen muss ich nicht haben.
Okay.
Halt bin ich eigentlich, halt überfordert mich total.
Aha.
Und dann bin ich vielleicht ein recht geselliger Mensch, aber es ist nicht, dass ich durchaus muss im Mittelpunkt stehen und dass ich muss da durchaus einen Witz nach dem anderen machen. Also mein im Mittelpunkt sein ist gesättigt.
Erwartet sich das die Leute manchmal von dir, dass du eben so lustig, so ein Hetziger bist?
Ganz genau. Ja, sie meinen oft, ich bin automatisch ein Hetziger. Und nach ein paar Minuten schläft ihnen ins Gesicht hin. Er ist jetzt übertrieben. Aber das ist oft einmal die Erwartung. Aber es ist auf der anderen Seite ist das auch ein bisschen das ist ein bisschen part of the game, nicht, von deinem Beruf. Du kannst nicht sagen, ich stelle mich auf die Bühne auf und mache Witz und 300 Leute sollen lachen und danach gehe ich auch und dann möchte ich bitte in Ruhe gelassen werden. Das geht auch nicht.
Bist du auch mal schlecht gelaunt?
Oh ja. Also ja, ich, natürlich wie jeder andere Mensch bin ich auch hin und wieder einmal schlecht gelaunt. Sehr schlecht sogar.
Und was macht der private Thomas Hochkofler, wenn er nicht auf der Bühne steht?
Also ich verbringe, wie gesagt, gerne Zeit mit den engsten Leuten um mich, mit Freunden. Ich gehe, wenn ich Zeit habe, mache ich gerne ausgiebige Radeltouren. Ich tue gerne kochen, ich tue gerne grillen, ich tue gerne chillen, ich tue gerne in Garten arbeiten, also wirklich, wenn so, ist nicht mein Garten, aber Gemeinschaftsgarten von dem Kondominium, wo ich wohne. Und dann darf ich mich austoben als Gärtner. Und ja, so ganz normale Sachen, die mich entspannen, die nicht mit viel Leid zu tun haben, weil viel Leid an allem oder ganz oft um mich, vor allem wenn man inszeniert, dann kriegt man 100.000 Fragen und als geht da mal durch dein Ohr. Ist ja richtig, sei will ja so und soll so sein, aber deswegen genieße ich auch einfach im Privatleben wie mehr die Ruhe.
Was einige vielleicht nicht wissen, vor deiner Karriere im Theater warst du Herrenausstatter bei Oberauch Zitt. Wie kam es dazu?
Also ich, ein bisschen durch Umwege. Also meine Eltern haben einen Betrieb in Sarntal, den jetzt mittlerweile mein Bruder übernommen hat, ein Blumengeschäft. Und dann hat ich sollte in einem Blumengeschäft helfen, aber sei laut irgendwie mit dem Bruder ist es halt nicht so gegangen. Wenn man jünger ist, man wie beide heißblütig, noch haben wir nicht so geschaffen. Jetzt mittlerweile kämen wir super zurecht. Und dann war natürlich die Frage, was ich mache. Dann habe ich einen Grundlehrgang gemacht in Bozen für Handwerk und dann, glaube ich, also Elektrotechnik, Holz, also Tischler und Maschinenschlosser. Und das mit Metall hat mir am besten gefallen und dann habe ich gedacht, ich wäre Maschinenschlosser. Das gefällt mir.
Und
das
wie genaue. Bist du dann zur Mode gekommen?
Ja. ja. Es ist dann etwas anderes geworden wie Maschinenschlosser, etwas Ähnliches. Und dann habe ich gemerkt, da zu sitzen und ganz fein arbeiten, also den ganzen Tag sitzen, kann ich nicht. Und dann bin ich mit meinem Vater damals zum Globus gegangen, einen Anzug kaufen. Und dann hat der Direktor zu ihm gesagt, hast du so einen Bub, den wir brauchen. Und dann habe ich gedacht, ja, wieso nicht? Und habe halt einmal als Lehrbuch angefangen, die ersten zwei Lehrjahre als Lehrling beim Globus. Und danach war ich, glaube ich, 6 Jahre oder 7 Jahre, bin aber auch Zeit, Herrenverkäufer, ja, Herrenausstatter.
Warst du ein guter Verkäufer?
Ja, ich glaube schon. Man, ich tue jetzt ja nichts anderes. Jetzt ist halt die Ware eine andere. Jetzt verkaufe ich halt mich und meine Witz nicht. Aber ja, durchaus. Ich glaube, man schon durchaus ein Talent gehabt. Ja, du musst ja allem Leute für etwas begeistern. Ob es jetzt für ein paar Socken oder ein Hemd ist oder für eine Figur, die du spielst, es ist alles das Gleiche. Also im Prinzip ist das, was mir in der DNA nach Dienstleistungsjob.
Heute verkaufst du also deinen Humor, deine Fähigkeiten als Regisseur sozusagen. Mit 23 habe ich gelesen, da hast du dann deinen Job gekündigt. Erinnerst du dich noch an den Moment, als du beschlossen hast, diesen Job an den Nagel zu hängen und auf die Bühne zu wechseln?
Ja, logisch, das ist erst 2 Jahre her. Jetzt können sich alle ausrechnen, wie alt ich
bin. 25.
Genau, ja. Nein, ein bisschen mehr als das Doppelte. Und ja, das kann ich mir erinnern. Das war damals eigentlich so eine unbeschwerte Zeit. Allerdings auch ein Sprung ins Blaue, weil es die ganzen Strukturen, also die ganzen Städtetheater, hat es schon gegeben, aber die Vereinigten Bühnen zum Beispiel nicht. Also es war jetzt nicht so Regelmäßigkeit da drinnen. Nicht? Muss ich sagen, also oft einmal bei Produktionen muss man sich auch schauen, dass man die Leute zusammenkriegt. Also damals war es angeboten und nicht so vielfältig, sage ich mal. Es waren nicht so viele Produktionen, für mein Gefühl.
Vielleicht also war es damals schwieriger, von diesem Job auch leben zu können, oder?
Irgendwie muss ich sagen, an allem das Glück gehabt, dass ich mich leicht getan habe. Also bei mir ist allem ein Angebot nach dem anderen gekommen und viele Angebote irgendwann. Und die haben alle ein bisschen das Glück gehabt, dass sie aus dem vollen Schöpfen angekennt. Ist allerdings auch nicht von Himmel angekugelt. Nicht? Ich habe das mit einer Zielstrebigkeit gemacht, mit einem Fanatismus fast schon. Also von mir hat es einfach jahrelang, fast ein Jahrzehnt, nichts anderes als Theater gegeben. Also kein Urlaub, kein Radeltuch, kein Wellnesswochenende. Ich habe das einfach, ich habe das gewählt und die haben es durchgezogen.
Wie hast du diese Leidenschaft entdeckt?
Aus heutiger Sicht eigentlich ganz früh. Als Kind habe ich schon mit den Kasperle-Theaterfiguren gespielt. Aha. Und wahnsinnig viel gelesen. Ich habe als Kind unfassbar viel gelesen, was ich heute leider nicht mehr tue, weil ich so viele Theatertexte für Arbeit auslesen muss, dann lese ich halt nicht mehr Bücher. Und das Theaterspielen in der Schule hat mir gefallen, noch als Jugendlicher schläft das halt so wenig, weil dann hat man andere Interessen. Und mit 16 hat mich dann bei dem Globus, der Gustl Untersulzner, damals von der Volksbühne, da auf die zu der Bühne zurückgeholt und hat gesagt, möchtest du nicht mitspielen? Und dann habe ich gedacht, ja, probieren wir halt einmal. Und dann habe ich gleich gemerkt, das gefällt mir. Das gefällt mir und alle haben mir irgendwie gesagt, ja, du machst das gut und das soll ich weiter tun. Und dann denkst du, ja. Und dann habe ich es halt ein paar Jahre hobbymäßig gemacht. Bin auch in einer Produktion mit 22 gekommen, wo der Regisseur gesagt hat, okay, morgen um 10 Uhr. Und ich habe gesagt, nein, ich muss ja arbeiten. Ich habe gesagt, ja, wie? Und dann hat er gesagt, ja, bist du kein Schauspieler? Und ich habe gesagt, nein, ich bin kein Schauspieler. Und dann sag ich, aber dann wärst du halt auch noch. Und ich sag, dann hat er mir so in Flau ins Ohr gesetzt.
Was würdest du denn anderen raten, die ebenfalls im Theater Karriere machen wollen?
Ja, Karriere ist halt so ein großes Wort. Jetzt wenn Karriere heißt, dass du durchaus zu dir hast, durchaus zu einer Arbeit, noch eine Karriere gemacht, ja.
Okay, und was würdest du jemandem raten, der sagt, er möchte vom Theater leben können, gut leben können vielleicht sogar?
Ja, du musst das schon mit der Ernsthaftigkeit durchziehen. Also du kannst, logisch, das ist ein bisschen heim mit der Einstellung zur Arbeitswelt, mit MeTime und Maybe Day und Ding, schwarz auf Rheinbahn, sage ich mal. Und du darfst halt nicht auf 100 Hochzeiten tanzen. Du musst an Regisseur und der Produktion beweisen, dass du zu 100% für das da bist. Und 100% gibst zu jeder Zeit. Und das ist, glaube ich, etwas vom Wichtigsten. Da darf man sich nicht so viel lenken lassen von Privatleben, das logisch ein bisschen darunter leidet. Mhm. Aber wenn du das wirklich machen willst, dann musst du es, ja, da gibt es leider ganz oder gar nicht. Mhm. In meinen Augen.
Wie hat sich das eigentlich bei dir entwickelt? Du warst zuerst Schauspieler und bist dann später Kabarettist und Regisseur geworden, oder? Wie war das?
Ja, ich bin so ein bisschen zu allem wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Nicht? Ich bin ja auch durch Zufall Schauspieler geworden. Mhm. Ich bin ja eigentlich kein Schauspieler, ich bin ja eigentlich ein Autodidakt. Nicht? Ich bin ja mal in Salzburg mit der Praxis, schon einige Kurse und so Theaterschule habe ich gemacht in Bruneck damals, ja. Aber alle die halbe Zeit, weil sie waren die halbe Nacht unterwegs feiern. Nicht? Und dann haben wir irgendwie die ganzen Kabarets damals in der Karambolage gemacht. Karambolage in Bozen. Mhm. Mit Andreas Opal-Robatscher und Karl-Heinz Matschek, Roland Battis, Ottmar Heinz und Ingeborg Esposito. Mit dem Reinhard Proslinera, genau, der hat die Regie gemacht. Und da hat man brutal viel gekannt ausprobieren. Und da sind auch brutal viele Figuren schon entstanden. Und dann haben wir gedacht, ja, dann ist irgendwie Radio-Comedy gekommen, dann haben wir gedacht, jetzt riskiere ich mal ein Solo-Programm, dann habe ich es geschrieben und da gemacht und dann gesehen, okay, das ist jetzt nicht schlecht gekommen und nur uns, dann mit Lukas Lobis gemeinsam und so ist halt zusammen zu anderen gekommen. Nicht?
Also hat sich das sofort so entwickelt irgendwie?
Ja, genau. Ja. Mhm. Auch die Figuren, am Anfang ist sie Live-Figur für einen Sketch und dann reift sie so richtig, dann kriegst du ja Biografie, sage ich mal, dann kriegst du eine richtige Tiefe und eine, ja, eine Biografie eben und auch gibt dir viel her, die Figur.
Hattest du da auch nicht am Anfang die Figur mit ihrer gesamten Geschichte im Kopf sozusagen, sondern vielleicht nur einen kleinen Teil anfangs?
Genau. Aha. Das sind so Bausteine. Oft einmal entsteht sie durch ein Outfit oder durch einen Dialekt oder durch eine Stimme. Und danach wird das alleweil ausgebaut und das wird alleweil konkreter. Also der Hof von Mucuno Peppen wird alleweil konkreter. Jetzt seit dem Film wissen wir auch, wie die Mutter ausschaut. Hätte noch nie davon auch nicht gewusst. War ein netter Zufall, weil ich mit dem Georg Kaser zusammen in Trient für einen Krimi gedreht habe. Also wir waren ein bisschen so ja, bessere Statisten, sagen wir ganz ehrlich. Aha. Und der sagt irgendwann, mach mir ein Foto vor dem Hotel, wo wir gedreht haben. Und dann mache ich mir ein Foto mit seinen langen weißen Haaren. Und dann habe ich mir das in den Kopf geschossen. Und dann habe ich gesagt, Schorsch, möchtest du die Mutter von Mucuno spielen? Dann hat er gesagt, willst du mir jetzt verarschen? Und ich gesagt, nein, Schorsch, das darf ich gut sehen. Ja, für mich aus, hat er gesagt.
Und dann war das eigentlich. Und dann war er dabei. Weil wir von deinen Figuren sprechen, hast du eigentlich eine Lieblingsfigur?
Ah, das wechselt ein wenig. Also wenn ich auch nicht zu lang mache, dann wäre ich wie Stufter fahren. Der Mucuno Peppen. Ich habe eine streng verstimmte total, wenn es ganz lang wird, es einfach brutal streng. Und einfach Tobi, feiner, komm mit weg. Der Hausmarsch, der Hell ist eigentlich geht auch gut, Hell ist noch wieder ganz ein anderer Stimmlag. Aber wenn ich einen lang mache, dann wäre ich stuft davon. Aha. Und dann bin ich froh, wenn ich wieder einmal in der Schublade verschwinden lasse, weil der Hausmeister ist jetzt ganz lang verschwunden.
Ja.
Und war eigentlich auch nett, bei einem Programm ist er ja gestorben, weil er erschossen worden ist. Und die Leute waren da danach entsetzt. Dann haben sie gesagt, kommt der jetzt nie wieder? Hast du den nicht sterben gelassen? Mei, das ist halt so eine Idee gewesen einmal. Das war total rührend zu sehen, wie die Leute das ernst nehmen, weil dass sie Angst haben, dass der nie mehr kommt.
Also hängt das Publikum wirklich an den Figuren, kann
ja,
man sagen.
Gott sei es gedankt, oder wahrscheinlich. Und jetzt gibt's vielleicht, jetzt kriege ich langsam Lust, vielleicht mit dem Hausmeister wieder etwas zu machen und vielleicht gibt es wieder mal etwas.
Da sind wir gespannt, was kommt.
Ja.
Stehst du eigentlich lieber auf der Bühne oder als Regisseur dahinter oder daneben?
Das wechselt auch. Also ich mache furchtbar gerne Regie mittlerweile. Das macht mir viel Spaß. Obwohl ich noch zum Schluss dann, wenn die ganzen Proben laufen und wenn alles steht, schaue ich, denke ich mir, ach, ich würde schon auch gerne mitspielen. Und wenn ich noch oft zwei, drei Produktionen hintereinander spielen muss, dann denke ich mir, nein, jetzt möchte ich eigentlich wieder Regie machen. Und dann mache ich wieder ein Drama und sage, nein, jetzt möchte ich wieder etwas Lustiges machen. Und dann mache ich etwas Lustiges und sage, nein, jetzt möchte ich wieder ein Klassiker machen.
Also macht es sozusagen die Mischung?
Die Mischung ist von mir als die Abwechslung. Das macht es aus, das hält es für mich spannend.
Was ist denn das Schöne an deiner Arbeit?
Ja, dass man immer Leid versuchen kann, dazu verführen, in eine Welt einzutauchen, in eine Geschichte einzutauchen, die du spielst, die du erzählst. Das macht irgendwie immensen Spaß, wenn man das Gefühl hat, dass die Leute gerade mal eineinhalb Stunden, zwei Stunden da weggetaucht sind und allein dein Ding drin gewesen sein, wo du sie versucht hast, da hin zu verführen. Das gelingt nicht allem, aber oft schon.
Du hast in deiner Karriere ja schon sehr viele Aufführungen gemacht. Bist du eigentlich noch nervös, wenn du eine Bühne betrittst?
Ja, bin ich. Ich bin durchaus nervös, aber man geht auch anders damit um. Also, früher war es echt, also ich glaube, einer von den ersten Auftritten, bin ich ausgegangen und mache die Kugel um.
Oh.
Mache die Kugel echt um. Ich habe fast keine Luft mehr gekriegt oder mir ist irgendwie schwindelig geworden, glaube ich. Und das hat sich dann in eine unglaubliche Aufregung so hinentwickelt, muss ich sagen, die lange Zeit angehalten hat. Und irgendwann sagst du einfach, ja nein, das ist zu viel, das ist zu streng, so ist ja kein Leben auch. Aber musst du einfach lernen, damit anders umzugehen.
Und wie gehst du heute damit um oder wie hast du das gelernt?
Ich weiß nicht, viel lernt man sich da selber oder ein gesunder Hausverstand lernt dann da viel. Dass man auch mit denen anders umgeht. Also wir sind keine Herzchirurgen, gell? Wenn wir da etwas falsch machen, da stirbt niemand. Das ist ja so, der Spruch, was mir allem gefällt. Und man darf sich nicht so brutal abhängig machen von irgendwelchen Meinungen oder Kritiken oder so. Nicht? Wenn man von der abhängig ist, ob es jetzt irgendjemand gut findet, dann ist man ein armes Schwein, ehrlich gesagt.
Also muss man sich ein bisschen distanzieren. Auch.
Ja, auch von allzu vielen Schulterklopfern. Nicht? Also man kann alles zur Kenntnis nehmen, das ist allem schlimm, man Lob kriegt und wenn es einem Leid gefällt, aber man darf das auch nicht zu klein zu sich zulassen, weil die negativen Sachen darfst du ja auch nicht zu klein zu dir zulassen. Und ich tat's jetzt gar nicht einmal als Schutz, wie soll ich beschreiben, aber einfach ein gesunder Umgang mit dem Ganzen.
Mhm. Und sich also nicht zu stark abhängig machen vom Publikum, von den Reaktionen sozusagen.
Genau, obwohl man auf der anderen Seite auch wieder gerade bei einem Kabarett natürlich will, dass jede Pointe sitzt. Nicht? Und wenn man jetzt rausgeht und die erste geht nicht ganz genau und die zweite Autsch. Geht auch nicht, ja, ist natürlich ein schwieriger Abend, nicht? Das will man nicht. Man will schon, dass das furcht, dass da der erste Lacher kommt und der zweite und dass die Leute einfach so eine Welle auch rutschen, wo du sie nicht mehr reinlässt.
Was machst du, wenn ein Gag nicht ankommt?
Ja, noch. probiert man oft einmal, okay, vielleicht haben wir heute oder vielleicht habe ich heute den falschen Rhythmus. Oder vielleicht fängt man an, bei den Betonungen umzubasteln. Vielleicht ist die Lautstärke oder so, sind oft einmal viele Sachen. Vielleicht muss ich es lockerer bringen, vielleicht muss ich es angespannter bringen. Man testet noch ein wenig aus und bei einem Kabarett, das so eineinhalb Stunden Zeit hat, hast du ja Zeit, das zu entwickeln. Und oft einmal kommt es noch, aber es hat auch Abende gegeben, wo es halt angehst und sagst, ja, ob wir da eingespielt haben oder nicht, das ist leider wurscht.
Also kann es sein, dass dasselbe Programm bei einem Publikum ankommt und bei einem anderen nicht? Oder an einem anderen Tag?
Durchaus. Also vor allem beobachte ich das auch ein bisschen mehr, wenn es über die Landesgrenzen rausgeht. Zum Beispiel, da merkst du einfach, also Osttirol, Nordtirol und Ding, die haben da ganz genau den gleichen Humor wie mir. Mhm. Bayern ist schon ein bisschen spezieller. Die haben einen eigenen Humor. Aha. Und dann merkst du, was bei ihnen draußen umkommt, wo vielleicht bei uns nicht so fahren und umgekehrt.
Stichwort Humor. Was bringt dich zum Lachen?
Situationskomik oder oft einmal der richtige Spruch im richtigen Moment, das ist ganz schwer zu sagen, aber heim kann ich lachen und kann oft einmal nicht mehr aufhören. Oder wenn es jemand so unfreiwillig jetzt auf die Murmel haut, muss ich einfach lachen, tut mir leid.
Gibt es einen Unterschied zwischen dem, was dich privat zum Lachen bringt und zwischen dem, was du auf der Bühne oder dem, was auf der Bühne funktioniert?
Nein, eigentlich nicht. Also ich finde das natürlich schreibe ich Sachen, die ich selber witzig finde oder zum Großteil witzig finde. Und am Anfang muss ich auch lachen, wenn ich das Kabarettprogramm schreibe. Und dann gar ich oft einmal schreibt man und lässt noch 3 Wochen in einem Schublad drin. Dann ziehst du raus und dann sagst du, ah ja, das ist ja ganz cool, was ich da geschrieben habe, was wir da geschrieben haben. Und logisch, nachdem du es 50, 60 Mal geprobt hast und allem Ding, kannst du nicht mehr drüber lachen. Und nach 10 Tagen vor der Premiere kommt vor allem der Zweifel, ist das überhaupt hetzig, was wir da zusammengebastelt haben. Aber man muss halt ein bisschen auf den vertrauen, auf den Gefühl, was man am Anfang gehabt hat, von Schreiben.
Testest du das eigentlich an einem kleineren Publikum, ob die Gags funktionieren?
Nein, aha. Ich gehe in die vollen Alm. Also wir buchen die Seele und verkaufen die Karten und nach packen wir es aus wie ein Paktel zu Weihnachten und nach sich geschaltet.
Und dann hofft man.
Gefällt es ihm an oder gefällt es ihm nicht? Ist auch spannend.
Ist es schon mal passiert, dass wirklich ein ganzes Stück nicht angekommen ist beim Publikum?
Man, in alle gefällt es nie. Das ist ja klar. Ja. Man, mit der Semutopie darf man sich nicht beschäftigen, dass man jetzt meint, das gefällt in alle 400 oder 500 Leute, was da drin sitzen soll. Gibt es nicht. Was man natürlich mit den Jahren so ein Gespür entwickelt, wo du schon merkst, seien die Leute jetzt dabei und lachen sie aus vollem Herzen und applaudieren sie, weil sie applaudieren wollen, oder ist es ein Höflichkeitsapplaus? Das, glaube ich, spüre ich mittlerweile. Und anhand von denen kann ich ein bisschen beurteilen, ob der Abend wirklich gut war oder nicht. Mhm. Und ich bin da ein bisschen kritisch mit mir selber.
Was heißt das?
Ja, ich bin nicht schnell zufrieden mit mir. Ich bin nicht so von naturell heran, da ist ganz gut gegangen. Ich bin allem, es muss schon super gehen, aha, und es kann noch besser gehen. Und ja, ich denke zwar Kleinigkeiten, aber so, ich bin nicht schnell zufrieden, ne?
Okay. Kann man Humor lernen?
Ich glaube nicht. Okay. Es gibt so oft einmal eine Runde, wo Leute zusammensitzen und der andere ist halt irgendwie der Clown oder der andere ist einfach hetziger als der andere. Und wenn der einen Schmäh sagt, dann lachen alle. Und wenn ein anderer den gleichen Schmäh sagt, dann lacht keiner. Das ist oft ein bisschen ein offenes Geheimnis. Keine Ahnung, mit was das zusammenhängt.
Was hast du bemerkt? Was funktioniert bei den Leuten? Was bringt die Leute zum Lachen?
Ja, wenn du ihnen den Spiegel vorhaltest und wenn du ihnen praktisch ihr alltägliches Leben vorhaltest. Was wir vor kurzem jetzt sehr oft gespielt haben, ist die Paartherapie, in innerste Schnicht mit Karin von Dorfer und die Ginter und Irene. Also wenn man da in die Leute die Ehestreitigkeiten vorspielt, praktisch wie die Leute, wie man aneinander vorbeirät, und wenn man sich gegenseitig freche Sprüche an den Kopf lässt und hofft, dass es der andere nicht ganz genau merkt. Also da um die Leute schon herzlich lachen gekannt, ja.
Also so Dinge, die jeder aus dem Alltag eigentlich kennt.
Ja, ganz, ganz genau.
Hast du Kurse oder Ausbildungen besucht, um eben sozusagen deinen Humor oder eben an den zu arbeiten?
Ja, in Sarntal.
Im Alltag wahrscheinlich.
Nein, keine Kurse, aber ich glaube, der Sarner an sich hat das auch einen trockenen Humor und das auch einen überraschenden Humor. Also meinst du, da kommt jetzt ganz ein normaler Satz und die Pointe kommt ganz zum Schluss wie ein Knackquatsch, wo du das nicht mehr erwartest. Und das ist, glaube ich, so das Überraschende, was ich auch ein bisschen drinnen in mir, keine Ahnung, und das Ironische, was die Sarner oft haben, sich selber nicht so wahnsinnig Bier ernst zu nehmen und den anderen Leuten auch gerne wie verarschen.
Hast du im Soundteil dann wahrscheinlich auch schon den ein oder anderen Gag mit nach Hause genommen, oder?
Ja, logisch. L'artista capia, ingenio ruba, sagt man allem. Also logisch, was ich links und rechts ausschnappe, nehme ich her.
Es wird niedergeschrieben wahrscheinlich.
Ja, sowieso. Also wenn ich einen guten Witz her, dann schreibe ich ihn mal auf und oft fällt dann noch etwas hin. Und oft hört man etwas und oft lest man etwas und du verwendest natürlich, oft ist ein Witz noch eine Inspiration für eine ganze Nummer. Ne?
Aha. So ganz allgemein, wie entsteht ein Gag? Eher spontan oder kann man sich das wirklich wie, oder ist das wirklich harte Arbeit?
Ein Gag, ein Witz?
Ja, für die Bühne, für deine Auftritte.
Irgendwann hat man so, wenn man, wie soll ich sagen, sich mit denen beschäftigt, dann hat man so ein gewaltiges Sammelsurium an Pointen drinnen, in alle Varianten ein bisschen. Und die zieht man halt allem wieder raus und versucht sie auch zu ändern und versucht natürlich neue zu entwickeln, aber oft ist einfach ein Spruch, der jetzt vielleicht auch nicht unbedingt witzig klingt, Aber keine, oft mal sagst du und gibt es dann die ganzen Leute lachen und du verstehst das nicht. Das ist ganz schwierig, keine Ahnung.
Wie weit darf denn Satire, Humor deiner Meinung nach gehen? Gibt es da für dich persönlich Grenzen, die nicht überschritten werden sollten?
Ich glaube, wenn man jemand privat verletzt, ich glaube, es ist nicht mehr witzig. Es ist einfach nicht lustig, wenn man jemanden jetzt privat angreift. Mhm. Satirisch überspitzt und übertrieben dargestellt, seien mir alleweil die Befindlichkeiten viel zu hoch. Mhm. Das muss ich echt sagen. Ich finde das ein wenig schwierig, weil ich sage, wenn du sagst, über den und den Mensch oder über die und die Randgruppen werden keine Witze mehr gemacht, weil. Meistens seien sie die Randgruppen selber nicht, was sie sagen, sondern andere, was meinen, sie seien die Beschützer von den Randgruppen. Ein langes Thema, tat man es da auf. Aber ich glaube, es ist problematisch, weil wenn über die ein Witz gemacht wird, dann findest du in der Gesellschaft statt. Und jeder mal ein Erlebnis gehabt, das allein im Rätsel erzählen, da haben ja einen Witz gemacht über einen Rollstuhlfahrer. Und dann natürlich als Hausmeister habe ich gesagt, der Hochkofler hat heute so einen Scheiß gespielt. In der ersten Reihe sind zwei Rollstuhlfahrer gewesen, die sind aufgestanden und gegangen. Und dann habe ich den Rollstuhlfahrer, den ich kenne, gefragt, du, was darfst du zu deinem Witz sagen? Und dann habe ich gesagt, bitte mach den. Mach den, der ist cool. Und damals hat einer im Rollstuhl auf mich gewartet danach und der hat gesagt, du, danke. Und dann habe ich gesagt, warum? War er dir zu viel? Dann hat er gesagt, nein. Hat er gesagt, du hast gar keine Ahnung, wenn du unten sitzt und über Politiker wird witzig gemacht. Über Blondinen, über Frauen, über Männer, über Dicke, über Dinne, über Dumme. Und du wärst allem so elegant umschifft. Und er hat gesagt, dann fühlst du dich ausgeschlossen. Und das war eines der schönsten Komplimente, was ich jemals gekriegt habe.
Würdest du sagen, dass sich das Publikum auch verändert hat, wahrscheinlich in den letzten Jahren, dass es empfindlicher geworden ist?
Ja, schwer zu sagen. Vielleicht nicht einmal das Publikum oder man, ich weiß nicht, man hat vielleicht das Gefühl, anspielen bei der Pointe müssen, die mich jetzt eigentlich echauffieren. Muss man aber nicht, weil gerade mit Humor kann man viel aufarbeiten. Mit Humor kann man viele Sachen enttabuisieren wieder einmal. Und wenn man sie tabuisiert, dann ist es ja so ein Mahnmal, das man ja nicht angreifen darf und hat allem irgendwie von mir irgendwie eine Bedrohlichkeit. Aber wenn man darüber Witz macht, wie man sagt, die besten Blindenwitz machen die Blinden, die besten Judenwitz machen die Juden. Und ich glaube, dass man da nicht zu empfindlich sein darf, auch wenn einer so einen Witz macht, in irgendjemand gegenüber und dran empfindet es als Angriff, dann unterstellt er den anderen ja eine Bösartigkeit. Und selbst finde ich das Problematische bei der ganzen Geschichte. Mhm. Weil ich glaube an gute Menschen. Und ich glaube, wenn einer so einen Witz macht oder eine Bemerkung, die einmal nicht ganz passt, dann will er nicht jetzt unbedingt eine Frau verletzen oder will nicht einen Mann verletzen oder irgendjemand, der was eine andere sexuelle Neigung hat. Logisch gibt es die Leute auch. Und es gibt gewisse Grenzen, wo du sagst, das wird beleidigend, dann ist es nicht mehr hetzig. Mhm. Aber als andere, ja, man darf nicht allem so in Teufel an die Wand malen. Also im Meer sind nicht leider Haie, sondern ganz viele normale Fische auch. Mhm.
Sprechen wir noch über deine zukünftigen Projekte. Wo können dich die Südtirolerinnen und Südtiroler als nächstes sehen?
Jetzt muss ich gut überlegen, weil ich da mache ich einmal einen Puff, weil es ist natürlich viel, es wird ja geplant worden, ich glaube, jetzt ist noch langsam 2027 voll, Gott sei es gedankt. Mhm. Aber ich glaube, als erstes mache ich Sommerpause nach dem, zwei Monate. Dann gehe ich in Urlaub, dann gehe ich Radl fahren und dann inszeniere ich in Sarntal mit der Heimatbühne Sarntal, mit der ich schon über 10 Jahre arbeite. Dann bin ich, glaube ich, in Bruneck bei einem Projekt, das heißt Heiligabend, ein Zwei-Personen-Stück, sehr spannender Thriller. Mhm. Jetzt wird es schwierig. Dann werden wir wahrscheinlich im Dezember, davor kommt noch Leo und Luis, die zwei lustigen Reispitzbohr-Matur mit Lukas Lobis und mit der Karin Verdorfer im Dezember machen wir noch leisekrisel.de, also das Weihnachtsprogramm, was wir alle schreiben mit Ginter und Irene, die Fortsetzung von der Paartherapie.
Also wird es nicht langweilig.
Nein, Jänner ist noch wieder ein neues Projekt mit Theater in Giro und so geht es weiter.
So geht es weiter. Ja. Gibt es noch ein Projekt, das du unbedingt machen möchtest?
Nicht unbedingt ein Stück, was ich jetzt im Kopf hat, wo ich sage, Das will ich unbedingt irgendwann einmal gern machen. Es gibt ein paar Rollen, wo ich denke, die darf ich irgendwann einmal gern spielen. Aber wird schon kommen. Und sonst nicht.
Thomas, die Zeit geht langsam zu Ende. Bevor wir ganz zum Abschluss kommen, habe ich noch drei kurze Fragen an dich mit der Bitte um eine kurze Antwort. Meine erste Frage, erzählst du uns deinen Lieblingswitz?
Also da fragt der kleine Bruder, den großen Bruder, du, wie funktioniert denn das mit den Frauen? Dann sagt er, ja, das kannst du nicht erklären, das muss, wenn, dann muss ich dir das sagen. Also sag ich, wie willst du das sagen? Sag ich, setzt mir hinten ein Auto rein, beim Rücksitz, versteckst du dich gut, nimmst ein Bleckel mit, schreibst mit, dann sage ich dir das. Okay, der große Bruder fährt in die Stadt rein und legt halt den Madel auf, fährt mit ihr in den Wald raus und da durchtelt ein bisschen rum und sagt, du, hast, ich bin einer, was nicht lange redet, willst du oder willst du nicht? Dann sagt sie, nein, sie möchte eigentlich nicht. Dann sagt er, gut, steigst du aus und gehst zu Fuß heim. Fährt wieder in die Stadt rein, legt irgendwann die nächste auf und fährt wieder in den Wald raus, gleiches Spiel wieder, sagt nach dem Schluss, du, ich bin einer, was nicht lange redet, wie schaut es aus, willst du oder willst du nicht? Sagt sie, nein, sie will nicht. Sag er, gut, steigst du aus, gehst zu Fuß heim, das noch ein drittes Mal. Und irgendwann ist er natürlich genervt, der große Bruder, und fährt mit seinem Auto heim. Und der letzte hinten nach, ja, wie, das habe ich nicht ganz verstanden. Also, geh schlafen, geh Ruhe. Nächsten Tag nimmt der letzte sein Radl, fährt auf den Spielplatz, legt seine Freundin auf, fährt in den Wald rein und schaut draußen auf seinen Bleckel, sagt er, du, wie schaut's aus, willst du oder willst du nicht? Sag sie, ja, sie möchte eigentlich schon. Sag er, gut, nach, nimmst du das Radl, geh zu Fuß heim.
In welchem Job würdest du wechseln, wenn du aus irgendeinem Grund nicht mehr auf oder hinter neben der Bühne stehen dürftest?
Schwierig. Ich weiß es nicht. Eigentlich ganz schwierig. Also, witzig, weil ich allem gedacht habe, es ist brutal schwer, in den Job hineinzukommen. Ich glaube, es ist noch schwerer, rauszukommen. Aber ich weiß nicht. Also, ich koche ganz gern. Und bastel so Sachen zusammen, die mal so und so werden. Ich bin jetzt ein grandioser Koch, aber oft mal gelingt es gut und oft mal schlecht. Aber so vielleicht in ganz einem kleinen Ambiente, so Leute bekochen und aber auch mitnaschen und mittrinken und vielleicht echt noch nebenbei ein bisschen unterhalten. Ich lasse doch den gleichen machen. Aber halt so, ja, irgendwie kochen tue ich gern, ja. Und garteln tue ich auch gern, vielleicht auch die Gärtner werden.
Also gäbe es schon was, du würdest was finden.
Koch im Garten.
Und noch meine letzte Frage an dich. Was möchtest du unbedingt noch erleben?
Dass die Leute gescheiter werden. Und dann Frieden geben. Hell möchte ich mal erleben. Ganz ehrlich.
Ja. Danke für diese Worte zum Ende. Damit wären wir auch schon beim Ende unseres Gesprächs. Danke für deine Zeit, Thomas. Und weiterhin alles Gute.
Danke dir. Danke.
Danke an alle, die uns zugehört haben. Die nächste Folge des SWZ-Podcasts erscheint in 2 Wochen. Wenn Sie in der Zwischenzeit mehr aus Südtirols Politik und Wirtschaft lesen möchten, dann gibt es jeden Freitag eine druckfrische SWZ oder Sie können uns online unter www.swz.it besuchen. Bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut!